Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen griff in die ganz große Metaphernkiste, als sie ihren Green New Deal vorstellte, der die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen soll und nachhaltiger sowieso. Sie sagte, das sei Europas Mondlandungsmoment. Bleibt man im Wortbild, dann muss man nun konstatieren, wir bleiben erstmal alle lieber auf der Erde und damit auf dem Boden der Tatsachen. Denn viele fürchten die Rückabwicklung dieses Green New Deals, verantwortlich dafür vor allem die massiven Proteste der Bauern. Welche Rolle spielen nun Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Europawahlkampf? Und wie könnten bei derlei Themen zum Beispiel Formate der Bürgerbeteiligung aussehen? Fragen an eine, die sich mit Transformation sehr gut auskennt. Einen schönen guten Morgen, Frau Göpel.
Guten Morgen, Frau Eder.
Veränderungen können mit kleinen Schritten beginnen. War der Green New Deal für Sie ein sinnvoller Schritt und wie viel ist davon noch übrig?
Oh, für Personen, die sich schon lange mit Nachhaltigkeit beschäftigen, war der Green New Deal wirklich endlich mal ein Durchbruch, weil in den ganzen Forschungen dazu, wie wir das institutionell, also sprich mit den Rahmenbedingungen, mit den politischen Rahmenbedingungen, in denen Menschen und auch Unternehmen agieren, hinbekommen, ging es immer darum zu sagen, wir brauchen sowas wie einen ganzheitlichen Ansatz, wo wirklich alle unterschiedlichen Ministerien, auf der europäischen Ebene sind es die Generaldirektorate, aber auch unterschiedlichen Parteiprogramme, alle helfen, die Lenkungswirkung auf Nachhaltigkeit zu drehen. Mhm. Und das hat der Green Deal gemacht damals. Er hat endlich gesagt, wir haben eine Vision, wir wollen bis 2050 dekarbonisieren und wir wollen eine Kreislaufwirtschaft hinbekommen. Und ab jetzt richten wir alle Instrumente darauf aus.
Jetzt gab es eine kleine Rolle rückwärts, zumindest zum Beispiel, was die Umweltstandards in der Agrarpolitik angehen. Kann man da sagen, naja, die EU ist damit responsiver geworden, hört auch mal auf Proteste oder ist das für Sie ein großer Rückschritt?
Also aus der naturwissenschaftlichen Perspektive ist es ein großer Rückschritt, weil es ja wirklich darum geht zu zeigen, dass ein Erhalt und der Wiederaufbau von Ökosystemen, also sprich unseren Lebensgrundlagen, ja auch die Grundlage von zukünftigem Wohlstand ist. Also 80% dieser Flächen sind in Europa erodiert. Und wenn wir uns anschauen, wie jetzt mit Wasserknappheit oder mit eben nicht mehr so urbaren Böden bereits heute und im Frühling Probleme auf der europäischen Ebene angefangen haben, dann ist natürlich die Frage, warum sieht man das nicht als Wohlstandssicherung? Davon entkoppelt ist dann die Frage, wie schafft man das, die AkteurInnen, die da jeweils etwas tun können, in dem Fall sind die Bauern natürlich am nächsten dran, so mitzunehmen und zu unterstützen, dass das gut funktioniert. Und da, glaube ich, kann man es verbessern, muss aber auch ganz, ganz klar machen, dass es nicht die Bauern gibt, sondern es gibt durchaus auch einige AkteurInnen und Akteure, die das genau verstehen und gerne bessere Rahmenbedingungen hätten.
Jetzt nehmen wir mal uns selbst in die Pflicht. Sie sprechen sich ja auch für mehr Bürgerbeteiligung aus. Wir haben auf nationaler Ebene, zum Beispiel jetzt im Bundestag, zarte Erfahrungen damit. Würde sowas auch transnational, also auf EU-Ebene funktionieren, Ihrer Vorstellung nach?
Ja, das Wichtige ist ja zu fragen, welche Lücke sollen diese neuen Instrumente schließen? Und ich glaube, da gibt es insgesamt eben mindestens 2, 3, vielleicht eher so Richtschnüre für demokratische Politik, die man auf jeder Ebene verbessern könnte. Und das eine ist wirklich zu fragen, wie schafft eine demokratische und wiedergewählte Repräsentanz der Bevölkerung diese langfristigen Ziele zu fokussieren. Weil wir immer sehen, wenn es unbequem wird, kurzfristig, dann wird es schwierig, das durchzuhalten. Und das wäre jetzt ja auch so gewesen bei den Subventionen. Zu sagen, ja, das ist jetzt unangenehm, da muss viel umgeändert werden, aber mittelfristig schwingen sich auch neue Geschäftsmodelle ein. Und das können Bürgerräte erfahrenermaßen besser, weil die Personen dort erstmal einfach die Expertinnen und Experten anhören und durchaus auch unterschiedliche Verbände, um dann zu sagen, okay, wenn wir wirklich diese Ziele erreichen wollen, dann würden wir natürlich diese und jene politischen Veränderungen für sinnvoll erhalten. Die müssen sie dann aber nicht öffentlich verargumentieren. Deshalb ist das ein interessanter Hack, wie man mit den Bürgerräten wirklich einmal einen Schritt zurückkommt und sagt, worum geht's eigentlich? Welche Ziele wollen wir erreichen? Wann ist dann der beste Instrumentenmix? Und dann geht es natürlich darum, als zweites auch wirklich auf diese Effektivität hin zu berichten. Also dieses wahrheitssichernde, evidenzsichernde, was wir jetzt in der Diskussion hatten und das Klimaschutzgesetz. Mhm. Also wenn einzelne Sektoren eben nicht anfangen, heute zu agieren, dann wird es in der Summe schwer. Und das wäre der zweite Punkt, sich auch so eine Erfolgsvermeldung zu gönnen, ne? Es wird immer so als Auflage und Verpflichtung gesehen, aber eigentlich ist ja klar, wir brauchen nachhaltige Lösungen und jeder Schritt in die Richtung ist ja eigentlich ein großartiger Innovationsmoment. Und so würde ich mir wünschen, dass wir in Politik, aber auch in Wirtschaft ganz anders darüber sprechen, dass das Fortschritte sind und nicht immer diese Einschnitte, Rückschritte, Verzicht, Verbot, Verlust-Rhetorik.
Jetzt gibt es ja eine sozusagen Aufmerksamkeitskonkurrenz. Gerade stehen sicherheitspolitische Themen sehr im Vordergrund. Haben Sie da die Angst, dass der Klimaschutz, die Klimakrise zu kurz kommt?
Ja, das ist ein Klassiker. Also das kennen wir aus der Forschung auch, dass die Themen, die heute und direkt fühlbar sind, immer in der Priorisierung natürlich nach oben rutschen. Und der Klimawandel ist genau mit dieser zeitlichen Verzögerung, mit der Unsichtbarkeit, also dieses ich tue etwas und das CO2 ist so dermaßen durchsichtig und dann kommen die Konsequenzen an anderer Stelle und Zeit und Ort versetzt zurück. Das ist nicht so hilfreich für uns, weil wir sehr gerne diese Wirkungskette genau sehen. Wenn wir uns anstrengen, wollen wir auch das Ergebnis sehen. Und das Zweite ist, dass wir viele kleine Schritte brauchen und alle mitziehen sollten, damit wir dann in der Summe tatsächlich die CO2-Emissionen so runterbekommen, damit es reicht. Und da ist natürlich der Vertrauensaufbau unheimlich wichtig, dass alle mitmachen. Und das ist etwas, was uns natürlich in dieser populistischen Aufladung sehr verlustig gegangen ist. Das wäre so ein anderer Moment für Demokratie. Wie schafft man das, dass die demokratischen Kräfte wirklich nicht alle gegeneinander ausspielen, sondern auch anerkennen, dass alle gemeinsam dazu beitragen?
Sagt die Politikökonomin und Transformationsforscherin Maja Göpel. Vielen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen für den Tag.